Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich und wir lernen heute Ekkehard Maas kennen, Publizist, Liedersänger und immer wieder Gastgeber in seiner Wohnküche. Der Wohnküchensalon in Prenzlauer Berg war einer der prägendsten kulturellen Orte im Ostberlin in der DDR. Die widerborstigen Kunst- und Literaturmacher, die trafen sich dort. Und dieser Wohnküchensalon ist auch in gesamtdeutschen Zeiten geblieben. Es gibt ihn als kulturellen Ort, ja, fast 50 Jahre inzwischen, und Ekkehard Maas ist alles, Initiator, Nudelsalatbereiter und Mitdiskutierer, sowieso immer wieder aufs Neue. Ich grüße Sie herzlich. Hallo.
Guten Morgen, ja.
Wie viele Menschen finden denn Platz in Ihrer Wohnküche?
Erstmal muss ich richtig stellen, die Wohnküche ist es nicht mehr.
Nicht mehr?
Also es ist so, dass der Salon zu DDR-Zeiten, also ab März 1978, tatsächlich in einer großen Wohnküche stattfand, 5x5 Meter, im Vorderhaus der Schönfließer Straße 21. Und dann sind wir aber 2000 vertrieben worden von dort, weil neue Hausbesitzer das alles sanieren und verkaufen wollten. Und als sich die Möglichkeit ergab, dort ins Hinterhaus zu ziehen, wo auch ein großer Saal für mich dann extra hergestellt wurde, bin ich dann zum selben Kaltmietepreis in das Hinterhaus gezogen. Das heißt, der alte Salon, die Wohnküche, die gibt es nicht mehr. Aber jetzt gibt es seit 2000 diesen neuen Salon, einen großen, schönen Saal, wo immer so knapp 70 Leute reinpassen.
Aber die Einrichtung haben Sie, glaube ich, verlagert. Nehmen Sie uns mal mit. Wir gehen da durch die Tür. Was sieht man? Wie sieht es da aus?
Man kommt zuerst durch einen schmalen Flur und dort hängen unter Glasscheiben Fotografien von Helga Paris aus dieser Zeit des Salons, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und dann biegt man nach rechts und dann öffnet sich ein großer Saal, der in Petersburger Hängung die Künstler der 80er Jahre zeigt.
Also kaum ein Zentimeter Platz überall Kunst.
Da ist immer nur eine Handbreit Platz zwischen diesen Bildern, die auch alle miteinander reden. Wie gesagt, hauptsächlich Künstler der 80er Jahre der DDR, R.A. Penck, Ralf Gerbach, Cornelia Schleime, Christine Schlegel, Gerd Sonntag, Helga.
Und wer in diesem Salon alles war und heute ist und mit welchen Ambitionen, das erfahren Sie natürlich auch. Die Wohnküche von Ekkehard Maas war in den späten Jahren der DDR ein Treffpunkt für Literaten und Künstler vom Prenzlauer Berg. Und ihre Gäste, Allen Ginsberg, Genghis Aitmatov, Uwe Kolbe, Christa Wolf, Heiner Müller, sind nur einige der bekanntesten Namen, die sich da trafen zum Lesen, zum Singen, zum Plauschen, zum Diskutieren. Eine kreative Insel in der DDR. Mittendrin unser Gast und ja der Gastgeber, Ekkehard Maas. Wie war das eigentlich, Herr Maas? Haben Sie immer förmlich eingeladen oder kamen die alle vorbei, haben noch andere mitgebracht und sich dort einfach getroffen?
Also die erste Veranstaltung entstand zufällig, weil mein erstes Konzert mit Liedern von Bulat Okudžava, die ich nach seinem Gastspiel 76 angefangen hatte zu übersetzen und nachzusingen, verboten wurde. Und dann haben wir den Leuten, den Gästen ein Zettelchen gegeben, kommt in die Schönfließer Straße. Und dann kamen dann so 70 Leute dann, die noch auf den unausgepackten Bücherkisten saßen. Und das war der Beginn eigentlich dieser Veranstaltung. Und dann habe ich zufällig eine neue, also Vertreter einer neuen literarischen Generation kennengelernt, Bert Papenfuß, zufällig. Mhm. Und der zog dann andere nach, sodass eine neue Dichtergeneration, die in der DDR nicht publizieren durfte, in meiner Wohnküche praktisch ihre erste Möglichkeit hatte, sich darzustellen.
Enge und Gemütlichkeit muss man mögen dort.
Na, das war immer eng, das war in der DDR eigentlich, wenn ich jetzt zurückdenke, muss schrecklich gewesen sein. Und ich rechne das solchen Autoren wie Heiner Müller oder Christa und Gerhard Wolf oder Franz Fühmann, Adolf Endler, Ecke Erb, ich rechne denen das hoch an, dass sie sich diesem ausgesetzt haben. Das heißt, da wurde natürlich getrunken, da wurde Karo geraucht im Raum drinne. Das heißt, das muss ein entsetzlicher Gestank gewesen sein. Und wenn die Gäste dann um drei gingen, dann war das Linoleum 1 Zentimeter hoch, klebte das von den Wein- und Bierresten und den Kippen. Also das war sehr bohem-mäßig. Aber das Wichtigste war, dass diese junge Generation nicht mehr, wie die vorige Generation, schrieb über den Aufbau des Sozialismus, sondern sie dichteten, und das Hauptziel war, dem Staat demokratische Freiräume abzutrotzen.
Es war wohl auch aneinander Gemeinschaft schenken, einander Halt bieten, ja, spielt wohl auch eine Rolle. Du bist nicht allein. Die Luft war nicht die beste, aber man sucht ja so einen Ort auch, um sich zu vergewissern von Menschen, die ähnlich sind wie man selbst.
Es war nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns und dem Weggang sehr, sehr vieler Künstler, Schauspieler, Autoren, war so eine bleierne Zeit in der DDR. Da war der Druck relativ groß. Mhm. Und in dieser Küche war einfach eine Möglichkeit gegeben, also sich zu treffen, sich auszutauschen. Aber das Wichtigste, was so im Rückblick dann begriffen werden konnte, war, dass diese neue Generation sich schon 10 Jahre vor 89 von der sozialistischen Utopie verabschiedet hatte.
War Lesen schon Widerstand? Lesen und Erzählen schon Widerstand?
Das war
im Gefühl?
Das war Widerstand, aber nicht wirklich Widerstand, aber es ging darum, dem Staat demokratische Freiräume abzutrotzen. Also es ging nicht mehr um den Sozialismus, sondern es ging um Freiheit und um die Möglichkeit, sich zu treffen und sich Gedichte vorzulesen. Mhm. Und ich habe damals in mein Tagebuch geschrieben, wenn ein Staat das nicht möglich macht, dass man sich in seiner Wohnung treffen kann und sich Gedichte vorzulesen, dann lohnt es auch nicht mehr, dort zu leben.
Trotzdem las der Staat ja mit. Also es waren eben auch Leute von der Stasi da zu Besuch. Wusste man das?
Das wusste man, dass die da sind, wusste ich natürlich, aber wer es war, wusste man nicht. Mhm. Und es kam manchmal vor, dass jemand zu mir sagte, du lad mal den nicht mehr ein, der ist bei der Stasi. Und dann fragte ich zurück, woher weißt du das? Hat das dir gesagt? Nein. Und dann habe ich gesagt, dann verbreite nicht solche Gerüchte, denn das ist gerade die Methode der Stasi gewesen, uns gegeneinander auszuspielen, uns zu verdächtigen. Ich wusste, die sind immer da. Wer es dann war, das haben wir dann erst 1991 erfahren, als diese Türen der Gaukbörde aufgingen. Und da war man, über manche Namen war man schon schockiert. Ja.
Aber das Risiko auch getragen, um etwas möglich zu machen, um überhaupt etwas möglich zu machen. Also ich meine, man liest in Ihren Akten steht, Maas Eckhardt ohne Tätigkeit. Also dafür war ja viel Betrieb bei Ihnen, dass Sie ohne Tätigkeit waren, offiziell. Man weiß um diese Gefahr und setzt sich ihr aus, um irgendwas möglich zu machen?
Ja, also es war so, dass man immer damit rechnen musste, dass da plötzlich das Überfallkommando kam. Aber daran hatte man sich schon auch zu der Zeit, als Wolf Biermann auch in Berlin wohnte, auch gewöhnen müssen. Denn nach jedem Besuch bei Wolf Biermann wurde man dann zu Hause dann von einem Polizisten kontrolliert und da dann anbrüllte ihren Ausweis und einem zeigte, wir wissen genau, wo du warst. Also es war eine Zeit, die schon eine große Spannung hatte. Mhm. Gleichzeitig war das auch eine wirkliche Bohemzeit. Und man fühlte sich auch in dieser Gemeinschaft stark. Und es waren eine Reihe von Künstlern wie Rainer Bonnard, die von der Stasi heftig verfolgt waren und die dann auch bei uns dann ein paar Wochen gewohnt haben, einfach weil sie sich hier sicherer gefühlt haben.
Es gibt auch jemanden, der im Zentrum eines Verrats stand. Das war Sascha Anderson. Vielleicht die größte Enttäuschung für Menschen, die sich dort trafen, dass man weiß, jemand hat dann doch ausgeplaudert.
Nein, also von Sascha Anderson, dass er ein Schwein war, das hatte ich schon vorher gewusst. Aber was erschreckend war, das war das Ausmaß seiner fleißigen Tätigkeit für die Stasi, die er dann auch fortgeführt hatte, als er dann in West-Berlin war. Ne? Mhm. Und es ist so, dass ich mit ihm nicht rede, weil ich sage, er tut immer so, als wäre nichts gewesen. Aber es ist was gewesen. Mhm. Und ich habe den Beleg, dass er mich in den Stasi-Knast bringen wollte. Und das war zu viel.
Trotzdem, wenn man liest und hört darüber, war das immer auch ein sehr fröhlicher Ort. Dieses subversive, bohemische, kleine Widerstandsnest. Was sind Ihre besten Erinnerungen an diese Zeit?
Also Fröhlichkeit ist ein falsches Wort. Also das ist dann nicht das richtige Wort. Das war immer eine sehr spannende und Atmosphäre. Natürlich wurde dort auch viel gelacht. Also Eberhard Häfner zum Beispiel hat großen Erfolg gehabt mit seinen sprachspielerischen Gedichten. Es waren übrigens besonders Autoren, die mit der Sprache anders umgingen mhm. als die Generation zuvor.
Elke
das heißt, sie haben sie zerlegt mhm. und versucht zu reinigen von dem ganzen ideologischen und historischen Ballast und haben sie spielerisch wieder zusammengesetzt, sodass da man sich mit diesen Gedichten auch lustig machte über diese ganze ernsthafte Staatsideologie auf dem Weg zum Sozialismus und was man jeden Tag so hörte und in den Zeitungen saß. Das wurde dort eben zerschnipselt und dann machte man sich darüber lustig.
Jetzt lächeln Sie zum ersten Mal, dann gehe ich mal davon aus, es war doch ein bisschen fröhlich, wenn man zusammen lachte, trank, las und sang. Ein Lied, das in der Wohnküche von Eckhard Maas vielleicht auch gesungen wurde, jedenfalls hat er sich's gewünscht, das Gebet von François Villon von Bulat Okudžava, ein ganz wichtiger Mensch für unseren Gast. Und dieses Lied hören wir jetzt und dann sprechen wir darüber.
Dopóki Ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrca obdaruj głową, tchórzo widać konia chciej. Sypnij grosze szczęściarzom i mnie w opiece swej miej. Dopóki ziemia obraca się, o Panie nasz, na Twój znak.
Bulat Okudžavas Gebet des François Villon, gesungen hier vom polnischen Schauspieler Marian Opania. Darüber hat sich unser Gast Elkhard Maas schon heftig beschwert. Das war nicht das Original. Aber Herr Maas, Sie haben Okudžava selbst gekannt und sehr verehrt und ihm im vergangenen Jahr zum 100. Geburtstag ein Buch gewidmet. Erstmal, warum sollte es, egal in welcher Interpretation, unbedingt dieses Lied sein, dieses Gebet von François Villon?
Man hätte auch ein anderes Lied nehmen können, wie dieses Lied von der ersten Liebe, was so das bekannteste ist. Aber in diesem Lied kommt diese Strophe drinne vor, schenke doch kein die Reue. Und bei dieser Zeile denke ich natürlich immer an meine Stasi-Spitzel. Mhm. Aber wenn wir jetzt von Bulat Okudžava reden, muss ich wenigstens zwei Sätze sagen zu der Vorgeschichte. Denn es gab in meinem Leben ein paar sehr wichtige Ereignisse. Nämlich das erste war, dass mich im Dezember 1971 im Pfarrhaus in Nauburg an der Saale, wo ich meine Kindheit verlebte, Wolf Biermann besuchte. Und diese Freundschaft mit Wolf Biermann seit dieser Zeit begleitet mich bis heute durch mein ganzes Leben. Ich war gerade vorgestern auf dem großen Konzert hier im Maxim-Gorki-Theater und von Wolf Biermann habe ich dann erfahren, dass es in Moskau diese dissidentischen Dichtersänger gibt, Wysotsky und Okudžava. Mhm. Und weil ich Russisch konnte, aufgrund der Kontakte mit sowjetischen Soldaten, wusste ich sofort, das ist vielleicht mal meine Aufgabe, diese Lieder nachzudichten und nachzusingen. Und dann, 14 Tage nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns, lernte ich dann Bulat Okudžava hier bei seinem ersten Gastspiel im Theater, im Palast in der DDR persönlich kennen und habe dann angefangen, seine Lieder zu übersetzen und nachzusingen und bis zu seinem Tode auch mit ihm mich immer wieder getroffen, sowohl in Moskau als auch in meinem Salon natürlich ist er aufgetreten.
Gitarrenlyrik ist eigentlich ein ganz sprechendes Wort für das, was er geschaffen hat. Es hat diesen ganz irdischen, ganz melancholischen Klang, aber es ist eben eine ganz eigene Form, für die diese Lieder stehen. Aber Gitarrenlyrik galt ja auch so ein bisschen als subversiv. Also für Okudžava war es was Kritisches, für den Staat, in dem er lebte, war es was Schmuddeliges. Und genau das hat ihn auch berühmt gemacht, dieser Widerspruch, oder?
Es ging darum, Texte zu transportieren. Und diese Musik ist praktisch nur das Transportmittel für poetische Texte, die sich also mit der konkreten Zeit, besonders also dieser Stalinzeit, auseinandersetzen, von der Bulat Okudžava ja selber betroffen war. Er wurde 1937 mit der Inhaftierung beider Eltern nicht nur ein Waisenkind, sondern galt dann auch noch als Sohn eines eines Volksverräters. Das heißt, niemand konnte mit ihm spielen und Kontakt haben. Jeder, der das tat, gefährdete sich. Und also der Vater und vier Geschwister des Vaters wurden erschossen. Die Mutter verschwand für 18 Jahre im Gulag. Das steht alles hinter
diesen Liedern. Steht alles dahinter, ne?
Mhm. Und weil er in seinen Liedern über diese, über das Leid der Stalinzeit und auch das Leid des Krieges sang, deswegen wurde er so schlaglichtartig populär. Und wobei ich glaube, dass seine Lieder hauptsächlich leben, also von diesen Texten und von dem Timbre seiner Stimme. Und obwohl diese Interpretation war toll, kann ich gar nichts dagegen sagen, aber eigentlich brauchen diese Lieder keine Instrumentierung, nicht noch irgendwas dazu, das lenkt ja nur ab von dem Text.
Ich wollte gerade sagen, die Stimme war eigentlich sehr entsprechend, dieses rauchige, erdige, tief melancholische. Er hat sich ja nicht unterkriegen lassen, trotz alledem, und hat in seinen Liedern vielleicht seinen persönlichen auch Ausweg gefunden. Und damit für viele andere mit?
Okudžava hatte dann ganz großes Glück, dass er genauso wie bei uns Christa Wolf oder Heiner Müller oder Volker Braun oder solche Leute ja eines Teils subversiv war und kritisch war mit seinen Liedern und sich zum Sprachrohr machte ganzer Generationen von Opfer der Stalinzeit und des Krieges. Aber gleichzeitig irgendwann hat der Staat dann gemerkt, man braucht ihn auch. Und dann durfte er ins Ausland reisen und auch für die Sowjetunion Konzerte machen. Also das war, er war kein wirklicher Dissident. Er selber hat nie im Gefängnis gesessen und er hat einfach nur still seine tollen Lieder gesungen. Das
Sie haben ihm zum 100. ein Buch gewidmet, auch nachgedichtet die Lieder und schreiben in Ihrem Nachwort in diesem Buch, dass diese Lieder bis heute wichtig sind in Osteuropa, in Russland, also bei Menschen, die sich heute gegen eine Macht stellen, auch mit solchen Liedern. Woran merkt man das, dass das bis heute auch präsent ist?
Es ist so, dass seine Lieder immer da, wo neue Kriege sind, aktuell sind. Ich erinnere mich, ich habe einmal auf irgendeiner Demonstration gesungen, als dieser Tschetschenienkrieg kam. Mhm. Da sang ich auch das Lied von der ersten Liebe, das Wolf Biermann übersetzt hat. Ach, der erste Krieg, da ist keiner schuld. Und beim zweiten Krieg, da hat einer Schuld. Doch der dritte Krieg ist schon meine Schuld, ist schon meine Schuld, meine Mordsgeduld. Und dann kamen die Tschetschenen zu mir und fragten, sag mal, hat der Okudžava das für uns geschrieben? Mhm. Und dann habe ich gesagt, natürlich hat er das für euch geschrieben. Und aber diese Lieder, diese eine Antikriegslieder, die sind so aktuell, dass sie auch jetzt in diesem aktuellen Krieg in der Ukraine von Bedeutung
sind. Das wollte ich gerade fragen, singt man die da jetzt, was Sie gebracht haben? Tschetschenienkriege waren in den 1990ern. Singt man die heute? Wissen Sie da was drüber?
Ja, ich weiß da was drüber. Also in der Ukraine singt man sie nicht, weil Okudžava, er ist ja ein Moskauer Dichtersänger, also er dichtet und singt auf Russisch.
Eben, deswegen dachte ich, ob die das mögen im Moment.
Aber wo ich Konzerte gebe mit diesen Liedern, das waren im letzten Jahr also fast 30 Konzerte, ne, die Leute sind wahnsinnig betroffen über die Aktualität dieser Lieder, die einfach sich auch zu diesem Krieg äußern. Also wie man sich dort, wie man das empfindet.
Sie singen bis heute zur Gitarre, Eckhard Maas. Das ist eine berufliche Seite von Ihnen. Welches Lied ganz generell hat Sie denn als allererstes gekriegt, das Sie unbedingt selber spielen wollten? Welcher Text, welches Lied, was war das?
Ja, ich habe als Oberschüler zufälligerweise von einem Theologiestudenten einen Mitschnitt von Wolf Biermanns erster Platte gehört.
Und
das war
geschehen.
Die Platte mit Wolfgang Neuss von 1965. Ja. Jeden Samstag geht der nette fette Vater und diese Lieder. Und die haben mich so fasziniert, dass ich damals dachte, das würdest du auch gerne machen wollen. Und dann habe ich mir von meinem Cousin Armin Müller-Stahl eine Gitarre gewünscht und habe dann angefangen, nach und nach die Gitarre kennenzulernen und zu spielen. Bis ich dann bei Wolf Biermann oft zu Besuch war, der mir dann sehr geduldig seine Lieder auf der Gitarre zeigte.
Dann haben Sie nachgespielt und
ja,
ist
und
nicht wieder gelassen.
Also in der DDR-Zeit sehr frech auch Wolf Biermanns Lieder gesungen. Also bei jeder Reise im Zug guckte man, wo sitzen nette Leute im Abteil, und dann hat man die Gitarre ausgepackt und denen diese schönen Birma-Lieder vorgesungen.
Und damit auch sein Leben bestritten ein Stück weit, oder?
Naja, also offiziell, öffentlich durfte ich diese Birma-Lieder nicht singen.
Aber im kirchlichen Rahmen?
Aber ich habe in der DDR-Zeit also mit diesen Okudjava-Liedern damals auch wirtschaftlich überlebt. Das heißt, ich bin dann immer aufgetreten in irgendwelchen Kirchengemeinden, da wo man Jugendclubs, wo man singen konnte.
Und unser Gast heute ist Eckhard Maas. Er hat uns von seinem Salon erzählt, den er seit 1978 betreibt, bis in die Gegenwart, auch wenn die Gäste, die Zeiten, die Themen sicherlich gewechselt haben. Wie ist das eigentlich? Haben Sie den Raum auch mal optisch verändert? Sonst ist man ja in Gefahr, in einem Museum zu sein. Einem sehr schönen, wo man Gutes und Schlimmes erlebt hat, aber doch in einem Museum.
Es ist so, dass immer wieder mal ein Bild ausgetauscht wird, wenn man eins geschenkt kriegt. Wie zum Beispiel Eberhard Göschel aus Dresden hat mir ein Bild geschenkt, was ich dann aufgehängt habe, oder Helge Leiberg. Aber im Prinzip ist es so, dass diese Bilder, die da hängen, die sind selber Zeitzeugen der Geschichte. Und jedes Bild hat dort eine Geschichte. Dort hängt zum Beispiel das Porträt eines litauischen Soldaten, der in der sowjetischen Armee 1988 vergewaltigt wurde und so gequält wurde, dass er bei einer scharfen Übung diese drei Peiniger erschossen hat und dann so verprügelt wurde und gequält wurde, dass er verrückt wurde. Und da gab es in Litauen Demonstrationen, dass sie diesen Sohn wenigstens nach Litauen bringen, nach Vilnius. Und da hat dieser Maler ein Porträt gemacht.
Kann man sich das jeden Tag angucken oder
Man guckt sich gerne die Bilder an, weil diese Bilder sind Zeitzeugen. Also die schreien also auch zu dieser aktuellen Geschichte. Also dieses Porträt dieses gequälten Soldaten, der diese Schüssel selber in der Stirne hat, das ist auch eine sehr schöne poetische Auffassung. Aber vor allen Dingen hat er auch diese Jodtinkturen im Gesicht. Denn ich hatte ja als Kind immer Kontakt zu den sowjetischen Soldaten, so vom 13. bis zum 20. Lebensjahr, sehr intensiv, und wunderte mich, warum die manchmal so zerprügelt aussah. Und gegen diese Entzündung hatten die dann immer gelb oder grün oder manchmal rot, dann diese Tinkturen aufgemalt. Und das ist in diesem Bild zu sehen. Und der Grund dafür ist diese Dedovtschina. Das heißt, dass die älteren Dienstgrade diese jüngeren quälen. Also so ein Bild, das ist ein Bild, was zu der aktuellen Geschichte schreit, also sowohl zu diesem Tschetschenienkrieg, wo diese gequälten Soldaten dann auf ein Volk losgelassen werden und es wird ihnen gesagt, hier könnt ihr marodieren, straffrei stehlen, straffrei vergewaltigen, straffrei morden, es passiert euch nichts. Und dann hat man diese
Geschichte erzählt
diese
auf dem Tiere Bild.
Dann, ja. Und die Tschetschenen, die konnten das immer gar nicht fassen, weil für sie gab es immer noch Ehrenkodex und Verhaltenskodex. Aber dass man sich an Frauen und Kindern vergreift, das war für sie überhaupt nicht fassbar.
Ein ganz wichtiges Bild im Salon, was dort wahrscheinlich für immer verbleiben wird, solange Sie diesen Salon haben. Sie sind, Herr Maas, 1951 geboren in Naumburg an der Saale. Und da kommen, wenn ich es richtig weiß, auch die Kirchenbänke her in diesem Salon. Und aufgewachsen im Dorf Schönburg als Pfarrerssohn. Pfarrerssohn, das prägt immer in Ost wie West. Aber wie hat es Sie geprägt?
Dass ich ein Pfarrerssohn war, hat vielleicht dazu geführt, dass ich nach meinen Reisen nach Georgien, so in den 80er Jahren, habe ich die ganze Sowjetunion bereist und wurde aufgrund meiner vielen Kontakte zu Russland und auch zu Georgien dann in die Heinrich-Böll-Stiftung gerufen und habe dort 7 Jahre ehrenamtlich gearbeitet in dem Beirat Nachbarschaft in Europa und habe dann dort Konferenzen organisiert. Und dann wurde ich konfrontiert bei den beiden kaukasischen Konferenzen 95 und 96 mit diesem ersten Tschetschenienkrieg. Und er hat mich so betroffen. Also das Erlebnis dieses Krieges war für mich also eines der wichtigsten Erlebnisse. Also ich war so schockiert über das, dass das jetzt passiert hier in Europa.
Ich möchte noch mal einen Schritt zurück zum jungen Menschen, zum Eckhard Maas, der ein Pfarrerssohn war. Kirchenleute hatten es in der DDR ja nicht einfach. Zugleich war die Kirche ein Schutzraum und ein Teenager, ein kleiner Junge, gehört ja auch gerne dazu. zu den anderen. Und wenn man der Sohn eines Pfarrers ist, ist man immer ein bisschen anders gewesen. Wie haben Sie das ausbalanciert?
Ja, das war so, dass man immer in diesem Spannungsfeld war, dass man einesteils als Nicht-Pionier, Nicht-FDJler ausgeschlossen war und eigentlich dazugehören wollte. Gleichzeitig hat man auch diese Rolle, etwas Besonderes zu sein, auch genossen. Mhm. Und also das ist schon ein wichtiger etwas, was einen geprägt hat. Also dass man weiß, ich bin nicht jeder, ich bin etwas Besonderes. Und naja, und dann entweder man lebt so, dass man immer so sein will wie alle anderen, sich genauso kleidet wie alle anderen und untertauchen will in der Menge, oder man möchte gerne sich doch auf einer Bühne am liebsten exponieren.
Und Sie exponieren sich auch gerne.
Ja. Mhm. Aber mir wäre es viel lieber, wenn ich jetzt dieses Thema noch weiterführen sollte, weil ich sage Ihnen, das war für mich, dieser erste Tschetschenienkrieg, eines der wichtigsten Erlebnisse, weil das mein weiteres Leben geprägt hat.
Ich glaube, das haben wir auch gut verstanden in den 90er Jahren. Ich wollte noch gerne von Ihnen wissen, Sie haben es angedeutet, aber wie kommt es, dass ein junger Mensch in Schönburg, in Naumburg so gut Russisch lernt? Denn eigentlich haben die sowjetischen Soldaten doch von der Bevölkerung so ein bisschen abgetrennt gelebt, auch in der DDR. Wie kam das, dass Sie da so mehr oder weniger am Lagerfeuer Russisch gelernt haben? Wie kam das?
Die Kriege sind ja nicht im Interesse der Leute, die dort sich gegenseitig totschießen an der Front. Das hat Okudžava schon in seinen Liedern ausgedrückt. Das heißt, auch die Deutschen auf unserem Dorf, die haben sofort, als die sowjetischen Besatzerarmeen dann dort ihre Lager hatten, mit denen angefangen zu handeln. Eine Flasche Wodka gegen einen Kanister Benzin, also da gab es Beziehungen. Und ich bin denen in ihren Sommerlagern dann begegnet, im Wald unseres Dorfes, und fand das romantisch, mit denen am Lagerfeuer zu sitzen und russisches Kommissbrot zu riechen, denen in die traurigen Augen zu schauen. Denn die wollten eigentlich alle nach Hause. Und also das war schon ein wichtiges Moment.
Auch das muss Leben. Für Sie aktuell heute eigentlich ganz besonders schwer sein, wenn man diese Sprache liebt, diesen Klang liebt, diese Lieder liebt, diese Kultur liebt und dann
vor
weiß,
allen Dingen was auch die Literatur.
Und die Literatur liebt, die habe ich jetzt noch vergessen, die will ich gerne noch einführen. Wenn man all das von Herzen liebt und dann erlebt, wie Russland sich zurzeit in der Ukraine aufführt, das muss für Sie eigentlich noch schwerer sein als für andere, weil Sie ja aus gutem Grund, aus Ihrer eigenen Geschichte erstmal ein, vorsichtig gesagt, auch ein positives Russlandbild haben.
Naja, aber das war schon erschüttert worden während dieser Tschetschenienkriege, weil ich ja dort als Pfarrersohn so erschüttert war, dass ich sofort angefangen habe, dort auch politische Arbeit zu machen. Das heißt, die demokratischen tschetschenischen Politiker nach Europa einzuladen. Gerd Poppe, der jetzt gerade gestorben ist, war damals der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90 der Grünen. Der hat die offiziell eingeladen. Und da gab es immer zu Gespräche mit Bundestagsabgeordneten und mit diesen Vizepräsidenten der Tschetschenischen Republik, Ichkeria. Wir wollten Russland demonstrieren. Wir reden miteinander. Ihr müsst mit denen verhandeln. Ihr müsst dort einen Frieden schaffen. Das ist natürlich nicht gelungen. Und als dann Putin an die Macht kam, na, da war alles schon klar. Und dann
konnte, da kannte man das eigentlich schon, nicht? Er hat sich
ich konnte das überhaupt nicht fassen, wie man einem Kriegsverbrecher und einem Terroristen also so nahe kommen musste, unbedingt. Mhm. Also das konnte ich nicht verstehen.
Andererseits ist er ja in seinem eigenen Land, wie immer man das auch findet, er sitzt fest im Sattel in seinem eigenen Land.
Diese nationale Stimmung zu erzeugen, das hilft immer, das kennen wir ja auch als Deutschland. Und in Deutschland war man auch begeistert für Hitler und für seinen Krieg und hat ihm zugejubelt. Und die Zahl derer, die das kritisch gesehen haben, das waren wenige. Ne? Und in Russland ist das ähnlich, dass jetzt die ganze Bevölkerung sieht, Putin macht Russland wieder groß, er richtet das Imperium wieder auf. Das ist ja sein Ziel, die Wiederherstellung dieses russischen Imperium. Und so weit wie möglich. Und deswegen ist er so gefährlich und so aggressiv.
Ja, das war norwegisch. En andai, ein anderer Tag. Die Band nennt sich schlicht Number 4. Eckhard Maas ist unser Gast. Da ganz oben im Norden waren Sie aber nicht in Norwegen, Herr Maas. Oder ist unser reiselustiger Gast da auch mal hingekommen?
Ich bin da auch mal hingekommen, nach Norwegen? Weil ich immer oder oft eingeladen wurde zu irgendwelchen zum Beispiel gab es da ein Filmfestival, wo auch das Thema Tschetschenien eine Rolle spielt. Und ich habe ja das Buch eines tschetschenischen Dichters herausgegeben, Abdi Bisultanov, und übersetzt. Und dann bin ich mit dem Dichter hingefahren und haben wir dort
in Norwegen
die Gedichte vorgelesen. Ja.
Der Salon hat sich ja auch geweitet, also zu DDR-Zeiten. Die Widerständigen, die Jungen, die frechen Künstler und Literaten. Heute ist er ein Treffpunkt für Menschen aus Osteuropa, aus Georgien, Armenien. Sind es Menschen, die ähnliche Träume haben wie Sie damals, oder hat sich das komplett verändert?
Ich bin damals durch die ruhmreiche Sowjetunion gereist und habe dort viele, viele dissidentische Autoren und Künstler besucht. Und
ruhmreich
die dann auch
in Anführungsstrichen.
Eingeladen. Und so ist auch diese Bildersammlung in meinem Salon. Da kommen zu den Künstlern aus der ehemaligen DDR der 80er Jahre, die ich schon genannt hatte, kommen dann eine ganze Reihe von Künstlern aus Litauen, aus Georgien, aus Moskau, also aus diesem osteuropäischen Raum. Und zu den Themen meines Salons, also geht es immer noch ein bisschen um DDR-Geschichte oder Kommunismusgeschichte, aber es sind auch viele osteuropäische Themen. Das heißt, wenn ich jetzt die letzten zwei Jahre zurückschaue, da gab es also Salons zu den Kriegen in Georgien, in der Ukraine, zu den politischen Gefangenen in Belarus. Der letzte Salon war zu Armenien. Und also es werden dann auch Bücher aus dieser Region vorgestellt, immer auch mit diesen Autoren und sehr oft auch mit Musik. Also ich könnte jetzt sagen, dass diese deutsch-kaukasische Gesellschaft, die ich 1996 gegründet habe, sich jetzt mit diesem literarischen Salon vereint hat.
Das ein ist roter jetzt Faden, der sich durchzieht.
Ja, der zieht sich durch, das bleibt auch. Und weil im Augenblick in Bezug auf Russland, keine politischen Optionen möglich sind, also solange es dort den Putin gibt und den Ramzan Kadyrov gibt, wird sich politisch nichts ändern. Dann kann man eben nur diese Gegenkräfte unterstützen mit solchen Veranstaltungen.
Dieses Osteuropa-Gen, was Sie haben, ist das ein bisschen familiär bedingt? Ihre Familie stammt aus dem Baltikum und musste auch fliehen, also ist jetzt ganz lange her, aber aus St. Petersburg. Ist das so ein familiäres Gen, sich Osteuropa angucken?
Ja, bestimmt ist es so, dass das auch ein wichtiger Hintergrund also für mich ist. Ich hatte ja baltische Tanten und die eine, die war Russischlehrerin, die Mutter von Anni Müller-Stahl, und kam uns immer besuchen. Und also ich denke, dass ich davon auch einen östlichen Touch hatte, wobei ich die genaueren Hintergründe, die habe ich erst jetzt in den letzten 10 Jahren also erforscht. Also
östlicher Touch, amerikanisches Wort für eine osteuropäische, für großes osteuropäisches
Aber diese
Interesse.
Fluchtgeschichten, also meiner väterlichen Vorfahren, die waren natürlich in meiner Kindheit auch immer präsent. Das heißt, sie sind 1918, kurz nach der Russischen Revolution, sind sie dann aus Petersburg geflohen. Und Sie müssen sich vorstellen, dass die 65.000 Deutsche, die da gelebt hatten, dass die plötzlich mit Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 nicht mehr Deutsch reden durften. Ja, und dann ist meine Familie, die haben es gerade noch geschafft, mit dem letzten Zug dort zu fliehen, und haben dann noch eine ganze Reihe von Jahren in Tilsit gewohnt und haben dann 1945 diese Flucht erlebt, bei der sie dann von der russischen sowjetischen Front also überholt wurden. Das sind alles Geschichten, die natürlich in meiner Kindheit erzählt wurden und präsent waren. Also das Thema Flucht, Flüchtlinge sein, ist auch ein ganz wichtiges Thema meines Lebens, denn meine Tschetschenienarbeit, die besteht bis heute vor allen Dingen in der Unterstützung von Geflüchteten aus dieser Region in ihren Asylverfahren und bei der sozialen Integration. Arbeit bis ohne Ende.
Und Ihr eigenes Herzensland, so das Herzensland, soll eigentlich Georgien sein. Warum? Was zieht Sie da immer wieder neu hin? Was geht da so auch zu Herzen?
Also in einer Zeit, als es mir persönlich sehr schlecht ging, weil meine erste wunderbare Frau sich in diesen Stasi-Spitzel Sascha Andersson verliebt hat, der eigentlich damals als großer Dichter erschien. Und in dieser Zeit meiner Trauer und diese erste Liebe, reiste ich nach Georgien und die Georgier, die haben mich fasziniert, also nicht nur mit ihrer Landschaft und ihren wunderbaren gedeckten Tischen und dem schönen Gesang, sondern sie haben mich vor allen Dingen fasziniert mit diesem hohen Niveau einer europäischen Bildung. Das habe ich vorher nirgendwo auf der Welt getroffen, wobei ich natürlich auch die Welt nicht wirklich bereist hatte damals, aber dort in diesem Osten. Und dann haben die für mich dort gesungen und haben mich getröstet. Und ich habe mich so in dieses Land verliebt, dass ich da seit 45 Jahren fast jedes Jahr hinreise. Und auch jetzt Rundreisen durch Georgien anbiete für Freunde, die ich dann als Reiseleiter begleite und dort Literatur vorlese oder Vorträge halte. Und das ist immer zum Schmelzen
und
schön.
Und was zeigen Sie Freunden als erstes, was so zum Schmelzen schön ist?
Naja, die Reise ist eine Rundreise durch Georgien, beginnt am Schwarzen Meer bei einem römischen Kastell bei Batumi und geht dann durch die legendäre Kolchis bis ins Hochgebirge nach Svanetien und dann durch Westgeorgien, die alten Höhlenklöster, die es da gibt, das Kloster Galati, das kann ich jetzt nicht am Radio.
Aber wann sind die Leute geschmolzen? Wann sagen Sie,
Eckart, die ganze Reise hat einfach eine besondere Atmosphäre, eine besondere Schönheit, weil man also nicht nur wie ein Tourist da durchgeht, sondern immer jemanden hat, der das also lebendig erlebt hat und darstellen kann.
Georgien ist sein Herzensland, sagte uns Eckart Maas. Und in seinem Salon versammelt er heute viele Menschen, die aus dem osteuropäischen Raum ja geflohen sind, gleiche Ideale teilen, nicht mehr postsowjetisch sein wollen, sondern unabhängig, die dort die Tradition aus der DDR praktisch weiterpflegen, aber in einem anderen Sinne. Ich frage mich, Herr Maas, gibt es da nicht auch mal Konflikte? Also Armenier und Aserbaidschaner haben nun gegeneinander Krieg geführt. Setzen die sich an einen Tisch oder kommt immer nur eine Nation und die andere dann nicht?
Ich habe damals, also über die Heinrich-Böll-Stiftung 1995 und 1996, die gesamtkaukasischen Konferenzen unterstützt. Und da waren tatsächlich auch Aserbaidschaner und Armenier in einem Konferenzsaal, die dann in Vorträgen ihre verschiedenen Meinungen demokratisch äußern mussten. Jetzt ist es so, dass die Konflikte so verhärtet sind, dass ich also jetzt, wenn ich einen Salon mache zu Armenien, da kommen keine Aserbaidschaner. Also da gibt es schon Konfliktstoff. Aber die Völker oder die Länder, die sich jetzt auf dem Weg nach Europa begeben wollen, also Ukraine, Georgien, Armenien, die sind natürlich alle dort zusammen und auch zusammenzuführen. Und wobei man die Themen natürlich auch dann...
Aber das geht dann bei Konferenzen, aber nicht mehr zu Hause beim Nudelsalat und Wein und Bier
also
und erzählen?
Mit dem Nudelsalat, diese Zeit ist natürlich auch beschränkt
heute
gewesen.
Heute kochen Sie
DDR.
Edler.
Nudelsalate mache ich jetzt nicht mehr, jetzt sind wir schon ein bisschen komfortabler. Also es gibt ein georgisches Restaurant, fünf Häuser weiter. Das heißt, immer nach diesen Vorträgen oder der Literaturlesung gibt es dann 21 Uhr georgisches Ratschapuri und georgischen Wein gibt es sowieso zu trinken.
Der schmeckt sehr gut.
Das heißt, dieser Salon hat also immer auch so ein bisschen einen georgischen Touch. Aber es gibt auch noch andere Konflikte, auch innerhalb der ehemaligen Szene, die fälschlicherweise ja immer genannt wird, diese Szene vom Prenzlauer Berg. Aber die kam natürlich zur DDR-Zeit aus allen DDR. Republiken. Aber da ist es auch so, dass es jetzt Konflikte gibt, weil wir haben eine ganze Reihe von Leuten, die sind russlandfreundlich. Also die sind mehr so, was die Linkspartei so vertritt und wollen Frieden machen mit Putin und
so. Der Diskussionsstoff geht nicht aus.
Die Ukraine soll sich besetzen lassen. Ja. Also da gibt es auch Risse, also auch in dieser, was so früher diese Szene war, die hat sich verändert. Aber das ist vielleicht auch natürlich und normal.
Ich wünsche Ihnen trotzdem, dass Sie diesen Salon noch lange führen können. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit und alles Gute für die nächste Reise nach Georgien. Eckart Maas war das, unser Gast heute. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier.
Dankeschön, ja.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.